Fit, satt, gesund. Dein Fitness-Podcast mit Jan Danowski und Janice Holz.
Du brauchst genug Nährstoffe. Das ist, glaube ich, eigentlich jedem ziemlich klar. Und du kannst mit einem Test beim Arzt auch herausfinden, ob du ganz allgemein genug hast. Aber auch ein paar andere Sachen zeigen dir, wie es in dir und deinem Körper so aussieht. Und ganz primär haben wir da dein Gesicht. Sei es trockene Haut, Augenringe, Pickel, eingerissene Mundwinkel oder Lippen. Das kann sein, dass du zu wenig Schlaf oder nur kalte Luft hast. Aber es kann auch einfach ein bisschen mehr sein. Und in dieser Folge schauen wir uns genau das an, wie Nährstoffmangel sich im Gesicht zeigt, was für Vitalstoffe dir vielleicht fehlen und wie du das mit Ernährung, Lifestyle und so ein paar anderen Faktoren wieder gut in den Griff kriegen kannst.
Im ganz kleinen Moment habe ich gedacht, du willst mich irgendwie beleidigen wollen, Augenringe und so weiter und so fort. Naja.
Du hast doch den Weichfilter auf deiner Kamera.
Ja. Ja, ja. Ja, okay. Also. Du hast gesagt, unsere Haut ist da ein guter Indikator und das liegt unter anderem daran, dass unsere Haut einfach das größte Organ ist und das redet dementsprechend mit uns, beziehungsweise sie redet mit uns. Das heißt, während Leber, Darm oder Herz lange vermeintlich still leiden können, schreit die Haut relativ sofort, wenn etwas irgendwie nicht stimmt. Das heißt also im wahrsten Sinne des Wortes, sie juckt, sie spannt sich. Sie ist irgendwie gerötet, fängt an, sich irgendwie zu schuppen oder wie du schon gesagt hast, wir bekommen halt irgendwie Pickel. Und das ist halt im Gesicht meistens relativ gut und deutlich sichtbar, weil wir es da halt nicht wirklich verstecken können, außer wir versuchen mit irgendwelchen, wie heißt es, Concealern irgendwie uns da das Gesicht voll zu spachteln.
Also ganz allgemein mit Make-up, aber das große Problem ist auch da, selbst Make-up hilft halt ab irgendeinem Zeitpunkt gar nicht mehr so gut oder macht das Ganze sogar noch schlimmer.
Ja, da kenne ich mich jetzt nicht so aus. Ich akzeptiere dann einfach meistens mein Schicksal und sehe dann halt einfach so aus, wie ich so aussehe.
Je nachdem, wenn es jetzt vielleicht Leute gibt, die schon viele Probleme mit Akne und mit der Haut allgemein schon hatten, die kennen vielleicht sogar das Problem, wenn man alles irgendwie versucht, es auch versucht abzudecken und irgendwann, ich weiß jetzt nicht mehr genau, periorale Dermatitis heißt das, glaube ich. Das heißt, du hast dir einfach zu viel aufs Gesicht geklatscht und dann kommst du in die absolute Nulltherapie. Das heißt, dann darfst du gar nichts, also nicht mal mehr Creme an dein Gesicht lassen, nur noch Wasser. Und da sind wir dann nochmal auf einem ganz anderen Level, wenn es darum geht. Man kann es im Gesicht einfach nicht verstecken, wenn da was auffällt.
Klingt so ein bisschen so wie die Gesichtshygiene bzw. Gesichtsroutine von wahrscheinlich jedem dritten Mann. Immer das gleiche Handtuch verwenden seit dem 18. Lebensjahr und Wasser und das 17 in 1 Körper, Gesicht, Intimbereich und Fugenshampoo dafür verwendet werden.
Ja, das stimmt.
Vielleicht wissen die ja was, vielleicht ist da ja was dran. Vielleicht Möglich. Machen die ja quasi eine Art Eliminationsstrategie, von der viele noch was lernen können.
Trotzdem haben ja auch Männer im Gesicht Probleme. Es geht ja nicht nur darum, dass das nur Frauen haben. Und das liegt vor allem daran in der sogenannten Versorgungshierarchie unseres Körpers, weil da steht unsere Haut ziemlich weit unten. Unser Körper priorisiert halt all die Sachen, die lebenserhaltend sind, also die ganzen Systeme wie Gehirn, Herz und Immunsystem. Und die Haut ist eher so ein bisschen Luxus. Die wird halt versorgt, wenn genug da ist. Und wenn du äußerlich schön aussehen willst, dann musst du innerlich als erstes gesund sein, weil um deine Haut kümmert sich dein Körper ganz zum Schluss.
Kommt also auch auf die inneren Werte an.
Ja.
Cholesterin zum Beispiel. Weil es ist halt echt spannend, weil schon wirklich kleine Defizite bei Vitaminen und Mineralstoffen machen sich halt relativ zügig halt irgendwie sichtbar. Ne? Also es drückt sich dann halt durch irgendwie trockene Stellen aus, Entzündungen, schlaffes Gewebe oder ja, man ist halt vielleicht nicht so, man hat halt nicht so eine lebensbejahende Farbe im Gesicht, sondern
man
sieht eher so ein bisschen
nicht
aus. Ja. Ja, man glowt nicht, genau, sondern man sieht eher so aus wie die Raufasertapete. Und das Problem ist, viele schieben es dann erstmal irgendwie aufs Wetter, auf vielleicht Pflegeprodukte, manche vielleicht dann auch schon auf irgendwie Stress oder wie du schon gesagt hast, irgendwie zu wenig Schlaf. Und klar, ne, all diese Faktoren zählen da irgendwie rein, auch kalte Luft, trockene Heizungsluft oder UV-Strahlung belastet die Haut. Aber ja, warum hat dann nicht jeder im Winter rissige Lippen? Das ist ja so eine Frage, die man sich vielleicht nochmal stellen kann. Oder warum bekommst du bei Stress richtig viele Pickel, aber deine Kollegen halt irgendwie nicht? So, und das kann dann sehr wahrscheinlich auch an deiner Ernährung, deinem Lifestyle liegen, die da halt dann im Endeffekt den Unterschied machen.
Und ganz oft heißt es dann direkt wieder, ich habe trockene Haut, ich brauche eine neue Creme. Aber deine Haut braucht Futter und zwar nicht nur Fett von außen, sondern vor allem einfach auch von innen. Weil ganz viele Mängel, die bleiben, das nennt man subklinisch. Das heißt, die sind da, aber der Arzt sagt erstmal, es ist alles im Normalbereich. Und es gibt
Der normal, der
mittlerweile,
gute alte
ja,
Normalbereich.
genau, also selbst wenn man zum Arzt geht und vielleicht einen Test machen lässt, dann kann der Arzt Blut abnehmen, das Ganze testen und dann gibt es halt diesen Normalbereich und der hat eine Spanne. Das heißt, der geht zum Beispiel von 3 bis 11 und der sagt dir, ist es halt alles in Ordnung, selbst wenn dein Wert bei 3,2 liegt. Da kratzt du aber am untersten Rand, aber er liegt im Normalbereich und das heißt, dementsprechend, er fällt erstmal nicht auf. Vielleicht sieht man in deinem Gesicht aber schon, dass da doch ein Mangel da ist.
Ich glaube, das haben wir auch schon mal irgendwie angesprochen, ne? Dass halt je nachdem, so in welchem Labor das geschickt wird, die Normbereiche voneinander abweichen können. Und halt Normbereich bedeutet halt, es werden halt Kohorten zurande, oder zugrunde gelegt, die halt irgendwas zwischen 8 und 88 sein können, so ungefähr, ob jetzt Raucher, Sportler oder was auch immer, irgendwas dazwischen. Das fällt halt alles irgendwo da rein und das ist wahrscheinlich dann nicht unbedingt das, was man sich vielleicht so für sich selber wünscht, da dann, wie du gesagt hast, am unteren Ende des Normbereichs zu landen. Und wenn man sich das mal überlegt, dass schon bei leichtem Zinkmangel sich das Risiko für Hautentzündung nahezu verdoppelt,
Krass.
oder bei einem Vitamin C-Mangel ja die Kollagensynthese im Endeffekt gebremst werden kann, oder drittes Beispiel, trockene Haut oder brüchige Nägel oftmals auf ein Biotindefizit zurückzuführen sind. Das ist schon echt spannend. Und noch spannender finde ich, dass man das halt sehen kann, wortwörtlich, bevor es richtig deutlich im Blut messbar wird.
Das heißt, auch da haben wir ein. Es ist zwar schön und gut, dass du die Tests irgendwo machen kannst und die sind ja auch berechtigt und auch wichtig, aber trotzdem ist es umso wichtiger, dass du deinen eigenen Körper kennst und dir vielleicht auch einfach mal anguckst, wie sehe ich so aus. Es gibt eine Studie aus Frankreich von 2021, die hat gezeigt, dass 68% der untersuchten Erwachsenen einen suboptimalen Vitamin-D-Status hatten, bei gleichzeitig erhöhtem Auftreten von Hautproblemen. Also
Über
auch
Vitamin
da.
D und die Wichtigkeit haben wir auch in den letzten Folgen richtig viel drüber gesprochen, ne? Und
Genau.
das ist wirklich, es ist so, so simpel, das irgendwo in den Griff zu kriegen mit dem Vitamin D, weil halt einfach die Tropfen relativ günstig sind, und man die vermeintlich gut dann dosieren kann. Klar, man sollte das auch wieder testen, dass man dann nicht maximal übers Ziel hinausschießt, aber das ist halt so ein allgemeiner Mangel bis hin zu ja, Spanien, das hatten wir in den letzten Folgen ja nochmal angebracht. Das heißt also in Breitengraden, wo vermeintlich mehr Sonne scheint, trotzdem nachgewiesen werden, ist, finde ich, schon fett zu unterstreichen, dass das dann hier
Ja.
oben wahrscheinlich tendenziell ein bisschen ärger noch ist, das Thema.
Und Frankreich hat ja auch einen Süden,
Ist
der
das so?
fällt ja auch, ja, aber der ja auch sehr warm ist. Also nicht so wie der deutsche Süden, der auch nicht sonderlich warm ist. Aber in Frankreich gibt es ja auch da wieder Meer und Sonne und noch ziemlich warmes Wetter. Das heißt, die haben so ein bisschen wie Spanien ebenfalls eigentlich gute Grundvoraussetzungen, nicht so wie wir.
Ja, klar, bevor man jetzt direkt wieder hektisch wird, sollte man sich immer nochmal diese vermaledeiten Lifestyle-Faktoren irgendwie anschauen und sich um diese dann kümmern, bevor man direkt wieder mit dem Schrotflintenansatz und dem Supplementer-Medikamentenansatz irgendwie daherkommt. Das heißt also, die Klassiker, Schlafmangel, Bewegungsmangel, Stress, aber auch Ungleichgewichte im Darm können im Endeffekt viele, viele Mängel im Endeffekt hervorrufen. Also Schlafmangel zum Beispiel ist ja diese Schleife rund um das Cortisol, also unser Stresshormon und Aktivierungshormon quasi, geht nach oben hoch, Regeneration fällt dementsprechend runter und dadurch wirkt die Haut halt einfach irgendwie alt oder schlaff, bisschen zu faltig, ne? Du hast es gerade gesagt oder mir unterstellt mit meinen Augenringen.
Das hast du dir selbst unterstellt.
Ja, ey, das, ich, ja, die Kameraeinstellung, das ist einfach gerade nicht gut. Das sieht nicht schön aus.
Deswegen sind wir ja zum Glück ein Audiomedium.
Ja, genau, Radiogesicht. Absolut, dieses
Genau
Podcast-Gesicht in
das,
dem Falle dann.
Podcast-Gesicht.
Dann auch der Bewegungsmangel, ne? Das heißt also, durch Bewegung kommt ja auch unser Lymphsystem mehr in Schwung. Das heißt also, bei dem Bewegungsmangel wird das Lymphsystem halt träge, und es kann halt dazu führen, dass die Entgiftung auch so ein bisschen stockt. Stress im Allgemeinen fördert die Entzündungsprozesse und kann dementsprechend die Hautbarriere stören. Und wenn wir gerade schon bei Barriere sind, ist halt dementsprechend das Ungleichgewicht im Darm Wenn wir halt einfach durch eine schlechtere Nährstoffaufnahme, die vielleicht dann auch stressbedingt dadurch einhergeht, weil unser Gut so ein bisschen leaky ist, also Leaky Gut-Syndrom, das heißt also, dass die, wie heißt es, diese Tight Junctions, diese kleinen, die da vielleicht auch wieder im Endeffekt durchlässiger und dadurch nimmt potenziell die Nährstoffaufnahme ab und im Endeffekt werden wir dadurch nur noch deutlicher entzündet und das kann im Endeffekt dann auch dazu führen, dass halt die Nährstoffe halt nicht bis an die Haut gelangen. Und ja, quasi verallgemeinernd sollte man sich also darum kümmern und immer im Hinterkopf haben, die Haut ist halt mit. Ne?
Ja, und nicht nur das, was du isst, also wortwörtlich, sondern auch, sie isst auch von deinem Stresspegel mit, von deinem Schlaf und eben durch das Mikrobiom. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fand das total spannend. Ich wusste nicht, dass die Haut an unterster Stelle steht. Also, dass der Körper erstmal damit beschäftigt ist, so viele andere Sachen eigentlich zu versorgen, bevor es die Haut ist. Und dass die Haut deshalb ganz viel immer nicht mehr mitbekommt, weil bis der Körper bei der Haut ist, ist schon alles aufgebraucht. Vor allen Dingen, wenn es halt um schlechte Nährstoffaufnahme geht. Und das ergibt, finde ich, dann auch total Sinn. Und ergibt dann auch noch mal ganz anders Sinn, warum vielleicht auch Akne und überhaupt Pickel und vielleicht auch Falten und alles, was man so im Gesicht sieht, ganz oft so schwer zu behandeln ist. Weil eigentlich geht es ja gar nicht darum, das zu behandeln, was du siehst, sondern es geht zu behandeln eigentlich irgendwas an ganz anderer Stelle, weil vielleicht deine Nährstoffaufnahme nicht so gut läuft, weil halt irgendwo ein Loch ist, sodass dein Körper gar nicht bis hinkommt, deine Haut zu versorgen, aber es nicht ein Problem mit der Haut ist, sondern eigentlich an einer ganz anderen Stelle.
Also im Endeffekt nicht das Symptom, was sich halt ausdrückt.
Ja.
Sondern es geht halt im besten Fall wieder darum, die Ursache ausfindig zu machen und diese dann zu beheben. Und
Ja, genau.
ich meine, klar, ich habe mir da auch, wenn ich da so drüber nachdenke, nie wirklich Gedanken drüber gemacht, dass die Haut die letzte Bastion quasi ist, die da was abbekommt. Aber auf der anderen Seite bin ich schon relativ froh darum. Ich meine, stell dir mal vor, ich würde zwar wirklich eine absolute Beauty sein und richtig schön glowen, aber ich bin halt komplett Matsche im Hirn. Das wäre
Ja,
ja von der
das
Reihenfolge auch komplett scheiße.
wäre ungünstig, das stimmt.
Ja,
Ja.
bisschen dumm, aber richtig hübsch, ne?
Aber
So.
dadurch kann es halt wirklich sein, wenn du halt schon richtig lange Probleme mit der Haut hast, dass vielleicht nicht das Problem bei der Haut zu suchen ist, sondern vielleicht ist das Problem einfach an ganz anderer Stelle in deinem Körper zu suchen. Einfach mal so als, ja, Gedankenspiel.
Ja, und das erfordert aber dann auch wieder so ein kleines bisschen, finde ich, ja, es ist, ich bin, ja, Selbstreflexion ist vielleicht das falsche Wort, aber zumindest die Muße und die Bereitschaft, ehrlich mit sich selber ins Gericht zu gehen und da dementsprechend die Bereitwilligkeit auf Ursachenforschung halt zu gehen und halt dann nicht zu sagen, ja, hier ist jetzt ein Pickel und dann klatsche ich mir da halt wieder was drauf, sondern das hat ja meistens irgendeinen Grund.
Ja.
Ne? Also es ist halt wieder sozusagen, also das Beispiel, was ich da ja immer ganz gerne nehme, ist halt, ich klebe halt immer wieder einfach nur ein Pflaster auf mein Schienbein. Hör aber nicht auf, vor den Tisch zu treten.
Ja,
So, das ist dann halt,
genau
das ist
das ist
halt,
es.
das ist halt vielleicht dann das, was man, oder was wir vielleicht versuchen, jetzt hiermit so ein bisschen rüberzubringen. Gehen wir auf Ursachenforschung.
Genau, es gibt nämlich so ein paar Gesichtssymptome, die relativ häufig auftreten. Und das ist zum Beispiel an den Mundwinkeln. Da treffen halt Schleimhaut und Haut einfach aufeinander. Das ist eine Stelle mit viel mechanischer Belastung. Da ist einfach auch viel Speichelkontakt und oft Feuchtigkeit. Und wenn wir nicht so viele Nährstoffe haben, dann wird halt besonders diese Übergangszone relativ anfällig für Risse, für Entzündung, aber auch für Pilz- oder Bakterienbesiedlung. Das heißt, das kann was sein, was auch wieder da keinen Ursprung am Mund hat, sondern einfach einen ganz anderen Ursprung, weil halt einfach irgendwo Nährstoffe fehlen. Und gerade wenn du einen Mangel an Eisen, an Zink, an Vitamin B12 und halt ganz allgemein B-Vitaminen hast, dann sind da häufig genau diese Beschwerden hinter. Also dass um den Mund rum sich genau dieser Nährstoffmangel einfach so direkt zeigt.
Ja, und du hattest eine Studie gefunden, die gezeigt hat, dass sich durch eine Eisensubstitution bei Patienten mit Eisenmangelanämie das halt deutlich verbessert hat. Ne? Das
Ja.
heißt, es gibt da halt viele dokumentierte Fälle, in denen Defizite von Zink, aber auch halt Vitamin B6, wie halt zum Beispiel nach einer ja, dollen Eingriff, wie zum Beispiel einer Magen-Bypass-Operation, dass es da halt zu ausgedehnten Hautausschlägen gekommen ist, die sich dann nach der Supplementierung von halt eben dann besagtem Zink und B6 dann wieder zurückgebildet haben. Ne? Ganz wichtig jetzt hier, klar, so ein Nährstoffmangel ist nicht immer allein schuld. Ne? Auch lokale Faktoren wie halt die Speichelfeuchtigkeit oder halt vielleicht sogar eine Zahnfehlstellung oder allgemein Zahnprobleme, Ticks wie Lippenlecken oder halt irgendwelche Pilze können das natürlich zusätzlich triggern oder weiter natürlich irgendwo ausführen. Aber das ist wahrscheinlich dann wieder eine Kombination aus zwei, drei Faktoren gleichzeitig.
Und da gibt es auch wieder Leute, die sind einfach anfälliger als andere. Das liegt natürlich auch an körperlichen Gegebenheiten, biologischen Gegebenheiten. Aber Gruppen wie Vegetarier oder Veganer, die vielleicht nicht richtig strategisch planen und einfach nicht genug Vitamin B12 und verfügbares Eisen dadurch haben, denen fehlt halt genau dieser Nährstoff. Und da kann es halt schon dazu kommen, dass es um den Mund herum alles irgendwie ein bisschen anfälliger und fragiler ist. Aber auch ja, Personen mit starken Monatsblutungen, die einfach super viel Eisen verlieren. Auch Ausdauersportler, die durchs Schwitzen viel Eisen verlieren und dadurch einfach auch einen erhöhten Stoffwechsel vielleicht auch haben. Und das, was wir jetzt immer wieder ansprechen werden, wenn es um Nährstoffmangel geht, ist Leute mit Darmproblemen, die halt nicht genug Nährstoffe aufnehmen können. Und da können auch Leute zu zählen, die halt Zöliakie haben oder chronisch entzündliche Darmerkrankungen.
Ja, und so Sachen wie diese chronisch entzündlichen Darmerkrankungen sind halt auch wieder multifaktoriell. Ne? Das ist zum einen stressbedingt, das ist Lifestyle induziert. Das heißt Sachen wie Rauchen, permanenter Alkoholkonsum oder dergleichen führen halt über mittel- bis lange Distanz möglicherweise zu, dass solche Probleme halt entstehen bzw. gefördert werden. Und dann halt, wie gerade auch schon in dem Beispiel der Studie genannt, halt Personen mit Magenoperationen, die halt einfach die Aufnahme von Nährstoffen halt einfach vermindert. Das ist halt nicht so gut, offensichtlich. Aber auch dann tatsächlich damit drunter fallen irgendwo ältere Menschen, wo einfach die Aufnahmekapazität sich nach und nach einfach reduziert. Haben halt einfach einen höheren Bedarf an Nährstoffen. Das bedeutet also, wir müssen diese nicht nur zuführen, sondern auch in geeigneten Mengen dann dementsprechend zuführen.
Und das geht halt vor allem wieder über gesundes Essen, das heißt mit Lebensmitteln mit hoher Nährstoffdichte, Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukte, aber auch Leber, wenn du da irgendwie vorsichtig das Ganze so ein bisschen dosierst.
Gute alte Dorschleber.
Yay, haben wir
Da
schon
ist sie wieder.
lange nicht mehr gehabt.
Ich habe immer noch keine Affiliation damit.
Schade. Na, vielleicht findet
Ja.
sich ja irgendwer, wenn du Inhaber einer Dorschleberfabrik bist, vielleicht meldest du dich ja einfach mal. Jan, der ist wirklich richtig wahnsinnig darauf, dass da Produkte vertreiben zu können und
Ja,
eine
ein großer
Affiliate-Link
Fan.
zu bekommen. Jan 10
Ja.
für die
Ja.
Dorschleber.
Ja.
Du kannst aber auch pflanzliche Quellen ergänzen. Haferflocken, Hülsenfrüchte, wenn du da irgendwie keine Verträglichkeitsprobleme hast, Kürbiskerne, Spinat, Samen sind auch alles hohe nährstoffdichte Lebensmittel. Und wenn du das Ganze dann noch mit Vitamin C reichen Lebensmitteln kombinierst, dann hilft das auch, dass dein Körper an sich Eisen besser aufnehmen kann. Du kannst natürlich auch das Ganze gezielt supplementieren, also mit Eisen, Zink und B-Vitaminen, aber vielleicht guckst du da, was deine Blutwerte so sagen und im besten Fall kriegst du
Frag einen
eine
Profi.
Auswertung. Genau, frag einen Profi und eine Auswertung, dass nicht nur jemand dir sagt, ist alles im Normalbereich, sondern du dir selbst angucken kannst, wo auf der Skala dein Wert liegt.
Ja, und da können halt neben jetzt den vermeintlich klassischen Hausärzten vielleicht dann auch Heilpraktiker, Ernährungsberater und andere Leute mit vermeintlich guter Expertise helfen. Ne? Also da bitte gerne mit Fachpersonal arbeiten, wenn du keine
Ja.
Ahnung hast, was du da machen sollst.
Zweite Sache, die du im Gesicht sehen kannst, sind trockene und schuppige Stellen, weil die Haut reagiert relativ empfindlich, weil sie braucht einfach, also als Barriere braucht sie Fette, Lipide und eine intakte Lipidmatrix, damit sie die Feuchtigkeit auch einfach halten kann, um jegliche Art von äußeren Stressoren abzuwehren. Und äußere Stressoren sind jetzt beispielsweise einfach UV-Licht oder auch Verschmutzung in der Luft. Das heißt, da muss eine intakte Hautbarriere sein. Wenn jetzt aber ganz essentielle Bausteine fehlen, dann wird die Barriere im Zweifel porös und Wasser und auch Lipide können entweichen und dadurch ist es wahrscheinlicher, dass du zu Entzündungen irgendwie neigst. Wenn du ein Defizit in Vitamin A, C, E, Biotin, also B7, Zink und Omega-3-Fettsäuren hast, dann ist das ganz oft ein Teil davon, warum deine Hautbarriere nicht ganz so undurchlässig ist, wie sie vielleicht sein sollte.
Und halt eben genau diese Mikronährstoffe werden halt einfach oft genannt, wenn es halt darum geht, wie die Hautbarriere zu schützen ist und was für die Regeneration zu tun ist, und welche dann im Endeffekt auch die Antioxidation unterstützen. Vitamin C ist zum Beispiel in hoher Konzentration in gesunder Haut vorhanden und spielt ja, eine richtig große Schlüsselrolle bei der Kollagenbildung und dem Schutz durch UV-Strahlen. Und die Omega-3-Fettsäure, ja, die fördern halt offensichtlich entzündungshemmende Effekte im ganzen Körper, aber auch in den Hautmodellen.
Wenn wir uns jetzt da die Nährstoffe nochmal ganz genau angucken, dann ist das Vitamin A, also Retinol und Carotinoide, die fördert einfach, dass wir die Zellteilung im Körper fortführen können und unterstützt Hauterneuerung. Dann Vitamin E, das ist ein fettlösliches Antioxidans, das schützt Lipide, also diese Fette in der Haut, dafür, dass die oxidieren. Biotin, also Vitamin B7, unterstützt die Hautgesundheit allgemein, reguliert Talgproduktion und beugt Entzündung vor. Und gerade bei reguliert Talgproduktion ist halt was, wenn wir zu viel Talgproduktion haben, kriegen wir recht schnell Mitesser und auch Pickel. Zink ist dann nochmal ein weiterer Punkt, essentiell dafür, dass einfach Wundheilung vernünftig funktioniert, dass Entzündungen gehemmt werden und deine Zellen sich regenerieren. Und als letztes Omega-3-Fettsäuren, die modulieren auch einfach wieder Entzündungen und verbessern deine Lipidprofile der Haut.
Ja, dementsprechend Empfehlungen, wie man das halt zu sich führen kann, haben wir im Prinzip gerade auch schon gegeben. Das wiederholt sich zum Glück immer wieder. Quasi mit letzterem angefangen, also dem Omega-3, was du gerade nanntest, also EPA, DHA. Da sind vor allem dann wieder fettreiche Fische zu nennen. Das heißt also Lachs, Makrele und der Hering, aber auch Algenöl. Sollte man kein Fisch essen, da sollte man ein bisschen im Hinterkopf haben, dass das EPA-DHA-Profil da ein bisschen unterschiedlich ist, aber grundsätzlich ist es auch machbar. Nüsse, Samen, Avocado, pflanzliche Öle können da irgendwo helfen, aber auch viel frisches Gemüse und Beeren für die Antioxidantien. Und dann generell halt Vollkornprodukte, aber auch aus irgendwelchen mystischen Gründen Hagebutten, Spinat und Karotten für die Carotinoide. Und wenn wir das halt ja, nicht nur über die Lebensmittel abdecken können oder und wollen, dann macht halt, wie gesagt, eine Supplementierung halt auf jeden Fall Sinn, vor allem wenn der, oder besonders dann, wenn der Mangel wirklich dokumentiert ist. Also nach dem Test.
Und jetzt haben wir noch einen weiteren Punkt, und das sind dann Entzündungen, Pickel und unreine Haut. Und auch da gibt es einen Zusammenhang mit Mikronährstoffen. Das heißt jetzt nicht nur, weil du Pickel und unreine Haut hast, dass das automatisch einen Zusammenhang mit Mikronährstoffen hat, aber es kann sein. Es gibt Studien, die zeigen, dass viele Patienten, die Akne haben, auch einen niedrigen Omega-3-Fettsäurenspiegel haben. Und es gab wirklich eine winzig kleine Studie mit nur 45 Teilnehmern, die haben über 10 Wochen hin täglich 2 Gramm Omega-3-Fettsäuren gekriegt. Also im Prinzip wieder das, was du halt in hochwertigem Fischöl findest. Und das Ergebnis davon war einfach, dass sowohl entzündliche Pickel als auch Mitesser deutlich weniger wurden.
Ja, und was ich dabei halt ganz spannend finde, beziehungsweise was wir da einfach nochmal mit reinwerfen wollen, ist Omega-3 zuführen, ist die eine Geschichte, aber Omega-6 dann vermeintlich auch anpassen, also reduzieren, ist wahrscheinlich dann die andere Sache, ne? Weil Omega-6 fördert halt tendenziell entzündliche Prozesse. Das macht auch viele gute Sachen. Also es ist jetzt nicht so, dass man es das halt komplett aus seiner Nahrung egalisieren sollte, aber das Verhältnis muss halt passen. Auch das kann man wieder testen mit dem Omega-3-Index. Und da sollte man dementsprechend so ein bisschen drauf achten. Das heißt also, der Index guckt sich halt das Verhältnis zwischen Omega-3 und Omega-6 an. Und wenn das halt zu Ungunsten von Omega-3 ausfällt, dann haben wir da wahrscheinlich deutlich mehr und erhöhte Entzündungsproblematiken und Werte einfach im Körper. Dementsprechend klar, wenn wir jetzt Omega-3 mehr zuführen, also die Dosis erhöhen, dann verschiebt sich dieses Verhältnis so ein kleines bisschen. Aber es ist wahrscheinlich noch einfacher bzw. nachhaltiger, wenn ich im gleichen Zuge auch so ein kleines bisschen schaue, dass ich dann da die Omega-6-Zufuhr etwas reduziere. Und da sind auch vermeintlich gesunde Lebensmittel doch relativ, ich sag mal, hoch im Kurs, was das was den Omega-6-Gehalt irgendwo angeht. Ich hatte gestern auch mit einem Coaching das Gespräch darüber und da ging es halt unter anderem um Cashewnüsse und laut kurzer Recherche hatten Cashewnüsse Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 von 390 zu 1.
Wow, krass.
Das heißt jetzt nicht, dass Cashews komplett scheiße sind, aber wenn man jetzt halt versucht, sich vermeintlich gesund zu ernähren. Und man sagt ja, ah, Nüsse. Und dann isst man halt super viel davon. Und auch Erdnüsse sind da relativ weit vorne mit dabei, aber auch Sachen wie Sonnenblumenkerne und so. Die buddern da schon ganz gut rein. Und wenn man davon halt dann relativ viel isst, wenn man zum Beispiel halt sich so Brot irgendwie selber backen, das halt vornehmlich so aus Kernkörnern und sonstigem Gekrümmel irgendwie zusammenkleistert, da kann es halt sein, dass man vermeintlich viel Omega-6 irgendwo isst. Das ist zwar in der Summe wahrscheinlich dann immer noch die bessere Variante als ein Toast, aber halt gerade eben, wie gesagt, im Verhältnis zu dem Omega-3 könnte das halt dann zu einer gewissen Unwucht führen und dann können wir möglicherweise uns Probleme an Bord holen, die wir so eigentlich gar nicht haben wollten. Und gerade wenn man dann da so ein Thema mit da hat, finde ich das nur empfehlenswert, sich mal damit auseinanderzusetzen, wo zum Beispiel Omega-3 und Omega-6 drin ist und dann halt dementsprechend zu gucken, wie viel nehme ich wovon über den Tag hinweg oder die Woche hinweg zu mir auf oder in mir auf und kann dann halt dementsprechend gucken, wie ich das Ganze denn optimieren kann, dass es halt nicht nur immer über ein Zufügen geht, sondern vielleicht auch mal über ein Reduzieren oder Weglassen nachdenken sollte. Zumindest akut. Mittel bis langfristig wäre das aber vielleicht auch nicht die aller schlechteste Idee.
Wenn du vielleicht mal testen willst, wie so dein Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis ist, das kannst du über uns übrigens. Du kriegst Tests bei uns. Schreib uns einfach eine Nachricht für so Omega-3-Tests, dann schicken wir dir da gerne weitere Infos zu. Ich habe nämlich noch eine weitere Studie gefunden, die gezeigt hat, dass so die mediterrane Ernährung, also viel Fisch, Fleisch, Obst, Gemüse und Algen-Omega-3 die Akne in über 16 Wochen deutlich reduziert hat. Also auch da wieder ist halt viel Unverarbeitetes und viel Gesundes. Das ist auch für die Haut gut. Und Zink und Selen werden da ganz oft auch dermatologisch empfohlen als unterstützende Nährstoffe. Auch da habe ich wieder eine ganz kleine Studie gefunden, die halt zeigt, wenn man Probiotika zusätzlich zu Antibiotika nimmt bei entzündlicher Akne. Also es gibt ja Antibiotika gegen entzündliche Akne. Die sorgt dafür, dass die Behandlung besser funktioniert, als wenn man nur die Antibiotika allgemein nimmt, weil halt die Kombination wieder das Gleichgewicht im Darm stützt und unterstützt. Und das hilft wieder der Haut. Also das ist generell so eine Sache, wenn du Antibiotika nehmen musst, dann versuch auch immer Probiotika zu nehmen, um einfach deinen Darm so ein bisschen zu schützen, weil durch alles das, was wir jetzt gerade heute erzählt haben und gelernt haben, die Haut steht halt an unterster Stufe. Wenn wir aber irgendwo was kaputt machen im Darm, was wir halt auf jeden Fall durch das Antibiotikum machen, sorgt das wieder dafür, dass bei der Haut nicht mehr so viel gute Sachen ankommen. Wenn wir aber Probiotika nehmen, ist es so ein bisschen so eine Aufpäppelkur für den Darm, sodass vielleicht die Auswirkungen des Antibiotikums nicht so schlimm auf all die anderen Bereiche sind, wofür das Antibiotikum ja eigentlich hätte sein sollen.
Ja, also alleine nur, ich weiß nicht, ob wir das schon mal gemacht haben, aber weil ich das hier gerade nochmal so vor mir sehe, das Mikrobiom, ne? Und ist ja so das, was halt dann dementsprechend den Darm, die Darmbakterien halt ist oder ausmacht. Und dann haben wir einmal Antibiotika und einmal Probiotika. Das erklärt sich schon quasi, wenn ich den Präfix sozusagen mir vor Augen hole. Das eine ist halt Anti. Also dagegen, die findet, das Zeug macht das eher anti, also weg, kaputt. Und pro halt dementsprechend hin. Das heißt also, wenn du Anti hinzufügst, spätestens dann solltest du auch mit viel Pro dafür dazusehen, dass du das wieder herstellst, wenn du das nicht sowieso schon machst oder regelmäßig machst. Ne?
Ja, auf
Also
jeden Fall.
wichtiger Hinweis, das fällt manchmal ganz gerne unter den Tisch bei allgemeinen Beratungen. Hier nehmen Sie mal das Antibiotikum. Naja, gut.
Typische Ursachen und Trigger von aknereicher Haut und Pickel und Unreinheiten im Gesicht allgemein ist halt, wenn du einfach auch viel Zucker isst, viel raffinierte Kohlenhydrate. Es gibt einige Studien, die zeigen, wenn du einen hohen glykämischen Index hast, also viele schnell verdauliche Kohlenhydrate isst, dann hat das eine Verbindung oder einen Bezug zu starken Auftreten von Akne. Und eine Studie habe ich gefunden, die wurde mit Jugendlichen gemacht. Die hatten einen niedrigen glykämischen Index, also eine niedrige glykämische Indexdiät.
Glykämisch.
Glykämisch. Das hier ist dann ein Fehler im Text. Naja, also eine niedrige glykämische Ernährung und hatten eine echt starke Verbesserung der eigenen Akne, obwohl die nicht alle wahnsinnige Unterschiede irgendwie hatten. Aber über 8 Wochen hat sich da schon einiges getan, sodass sich das Ganze verbessert hat. Und es zeigt auch, dass allgemeine Hautläsionen verbessert werden können oder reduziert werden können, wenn du deutlich weniger ja, schnellverdauliche Kohlenhydrate ist, ja genau, also schnellverdauliche Kohlenhydrate ist, also Weißbrot, Süßigkeiten, alles, was halt einfach deinen Blutzucker schnell durch die Decke schießen lässt, sorgt dafür, dass deine Haut nicht so schnell heilen kann.
Ja, du kippst halt wieder ein bisschen Öl ins Feuer, ne? Und um das quasi, diesen ganzen Abschnitt nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, Empfehlungen also da an dieser Stelle sind die besagte Omega-3-reiche Ernährung, gegebenenfalls Supplementierung. Das heißt also, bei Gesundheit sind wir bei irgendwo um die 2 Gramm Omega-3, das heißt also aus EPA und DHA sich zusammensetzend und vielleicht gleichzeitig noch eine Reduktion von Omega-6-reicher Ernährung. Wenn wir bei Reduktion sind, sollten wir auch, wie gesagt, über Zucker und raffinierte, die gewichsten Kohlenhydrate quasi
Genau, das sind die
nachdenken.
gewichtigsten.
Wir sollten, was so Mikronährstoffe angeht, auch noch so ein bisschen auf Zink achten. Falls dann Mangel vorhanden ist, sollte man das auch auf jeden Fall mit hinzuführen. Man sollte gucken, dass man sein Mikrobiom stärkt durch die besagten Probiotika, die also dafür arbeiten, dass es dem ganzen Darmkomplex gut geht. Das geht unter anderem auch nicht nur über eine reine Supplementation, über quasi Tabletten, sondern auch über fermentierte Lebensmittel. Dann könnte man gegebenenfalls noch über eine dermatologische Begleittherapie nachdenken, wenn man gerade besonders schwere Fälle von Akne irgendwo hat. Und ja, sollte noch mal sich quasi ein bisschen auch vor Augen holen, dass diese Hautunreinheiten nicht nur überaktive Talgdrüsen, sondern ganz häufig Entzündungs- und Ernährungsprobleme sein können, die von innen heraus reguliert werden sollten.
Damit haben wir jetzt schon mal drei große Stellen im Gesicht abgehakt. In der nächsten Folge werden wir drei weitere machen. Und vielleicht magst du uns sonst einfach schon mal schreiben, was so bei dir im Gesicht die größten Probleme sind. Also, wir reden jetzt von der Haut oder von irgendwelchen Unreinheiten oder Rissen oder irgendwas, was im Gesicht auf jeden Fall auftritt. Vielleicht können wir da mal gemeinsam gucken, was dir am besten helfen könnte. Schön, dass du dabei gewesen bist. Bis nächste Woche.